Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Seit Sonntag läuft in Acapulco der Weltcup für Trap, Doppeltrap und Skischützen. Zum vierten Mal seit 2010 ist die Stadt in Mexiko Austragungsort eines Weltcups. Und wir haben euch in der letzten Woche schon mit der Trapschützin Sonja Scheibel auf dieses Event eingestimmt, das am Sonntag mit dem Skit-Wettbewerb der Männer beendet wird und für unseren Gast, den Skischützen Vincent Hager, seinen ersten großen Saisonhöhepunkt darstellt. Hallo Vincent.
Hallo.
Ja Vincent, ich hatte schon gesagt, erster großer Saisonhöhepunkt. Was bedeutet so dieser Start in Acapulco für dich?
Ja, es ist natürlich der Start in die Wettkampfsaison und da ich ich bin jetzt in meinem zweiten Jahr bei den Männern, also raus aus den Junioren, und da geht es für mich natürlich darum, erstmal Erfahrung sammeln, weil es ein doch etwas anderes Gefühl ist, wenn man beim Weltcup auf der Platte steht und nicht bei Juniorenwettkämpfen irgendwo.
Und dann eben auch noch gleich nach einer ziemlich langen Reise. Du hast ja schon in Lima bei der Weltmeisterschaft mal mitgeschossen. Stellst du dich auf ähnliche Bedingungen da ein jetzt in Mexiko?
Ja, ich rechne eigentlich schon damit, dass es von der Organisation relativ ähnlich ablaufen wird und dass die gleichen Probleme mit örtlichen Mentalität dort auftreten. Aber an sich, ich meine, wetterverhältnistechnisch wird es wahrscheinlich in Mexiko wärmer werden. Aber es soll sehr schön sein, was ich da von den bisherigen dort gehört habe.
Mhm. Ihr fliegt am Montag, also wir nehmen das jetzt am Sonntag auf, also morgen von uns aus gesehen, jetzt am Sonntag ist der Wettkampf. Ist es genügend Zeit, um sich auch zu akklimatisieren, auch ja, um sich vorzubereiten, auch auf die Wettkampfanlagen einzustellen?
Ja, man gewöhnt sich da im Laufe der Zeit dran. Im Normalfall, wenn man Wettkämpfe schießt, ist es ein Trainingstag, vielleicht mal zwei Trainingstage, wo man dann guckt, wie ist die Sicht, welche Brillengläser muss ich benutzen, um die Scheiben am besten sehen zu können, wo muss ich vielleicht mit Wind rechnen, wie kann ich mich auf die Verhältnisse einstellen. Und das ist eigentlich gut machbar in der Zeit.
Und es ist auch genügend Zeit, um solche Probleme vielleicht auszuschließen, wie sie die Trap-Fraktion bei euch im Team hatte, die ja schon Ende der letzten Woche geflogen war und die aufgrund angeblich fehlender Dokumente ihre Waffen erstmal in den USA zusehen musste, dass die Waffen beschlagnahmt wurden. Das stellte sich später als Fehler heraus. Mittlerweile sind die Trap-Schützen zum Glück vor Ort und konnten auch ihre Wettkämpfe schon bestreiten. Sowas behindert natürlich eine Weiterreise und auch die Konzentration erheblich.
Ja, das stimmt schon, aber da wir jetzt 3 Tage Vorlauf vor Ort haben, sind solche Probleme noch zu gut zu bewältigen, und dass es so extrem läuft wie jetzt bei den Trapschützen, dass man da wirklich 2 Tage lang festhängt, kommt eigentlich so gut wie nie vor. Das ist wirklich selten. Normalerweise handelt es sich da mehr um Stunden, wo mal irgendwo was sich etwas verzögert durch Zoll oder Polizei oder ähnliches. Das ist eigentlich im Rahmen alles.
Alles normal und dann schon mit eingepreist in der Anreisezeit. Wie hast du dich in den letzten Wochen vorbereitet, jetzt speziell auf Acapulco?
Wir hatten letzte Woche unseren Eröffnungslehrgang sozusagen, wo wir ein Trainingslager in Berlin absolviert haben. Und ansonsten bin ich seit Januar hier in Suhl in meinem Heimtraining 4 bis 5 Mal die Woche und bereite mich hier zu Hause vor.
Was sitzt so oder gehört so zu dem täglichen Trainingspensum dazu?
Es sind so 6 bis 7 Stunden, wo ich auf dem Schießstand verbringe, und dann kommt dazu Rückenschule, Physiotherapie, Sporteinheiten, Athletik, Psychologie auch im Teil ab und zu, je nachdem wie der Bedarf da ist.
Was sind so die Dinge, auf die es ganz besonders ankommt? Koordination, Konzentration, kann man das irgendwo gewichten in Prozent?
Konzentration würde ich jetzt einschätzen, sind 80-90%, wenn nicht mehr. Koordination spielt natürlich auch eine sehr wichtige Rolle, aber das Hauptproblem bleibt immer der Kopf. Dass man sich im Wettkampf mit Erregung aussteuert und sich da gut pegelt, dass man den Zustand hat, den man wirklich braucht, um die Leistung voll abrufen zu können. Das ist am Ende die große Kunst.
Du hast als Ausgleichssport, tanzt du, das habe ich zumindest über dich gelesen. Ist das immer noch aktuell?
Ja, das war zu Schulzeiten so, weil da einfach mehr Anschluss war, und jetzt, wo ich allerdings bei der Bundeswehr bin und das tatsächlich dann 4 bis 5 Mal die Woche beim Training bin, bleibt dafür nicht mehr so viel Zeit, aber das ist auf jeden Fall geplant, damit wieder anzufangen, das stimmt, ja.
Wie ist, sagst es eben bei der Bundeswehr, als Sportsoldat schon?
Genau, ich bin seit 2014 bei der Sportfördergruppe der Bundeswehr in Oberhof und kann mich damit ganz dem Skisport widmen.
Deine Kollegin Sonja Scheibel, die geht ja einen etwas anderen Weg. Die ist ja selbstständige Tischlerin. Sie hat uns das in der letzten Woche hier auf meinsportradio.de im Interview mal erzählt. Wäre das auch für dich ein gangbarer Weg, nebenbei noch zu arbeiten? Oder ist es für dich auch wirklich der Fokus, den du brauchst, um wirklich nur zu schießen?
Ich sag's mal so, die Bundeswehr gibt mir einfach eine Perspektive, wie ich mich voll auf den Sport konzentrieren kann und den Sport professionell ausüben kann. Würde ich jetzt noch einen Beruf ausüben, würde ich natürlich dieses Trainingspensum, was ich im Moment habe, gar nicht leisten können. Und der andere Punkt ist einfach der, mit einem Job noch im Hintergrund fehlt auch die Freiheit im Kopf, dass man wirklich nicht beim Job ist, wenn man im Wettkampf steht, sondern sich voll auf seinen Wettkampf konzentrieren kann. Und daher denke ich, dass es gerade in den jüngeren Jahren schwierig ist, wenn man nebenbei noch arbeiten muss, einen Sport auf Weltniveau auszuüben.
Wie bist du überhaupt zum Schießen gekommen? Wann hast du die Liebe zum Schießsport entdeckt?
Das ist entstanden durch einen Jagdschein, den ich gemacht habe im Jahr 2011. Da bin ich mit zwei Schulkameraden von mir zu einem Jagdscheinkurs gegangen. Da kam dann das Schießen auch dazu. Und dann hat sich durch einen großen Zufall, war ich auf einem Schießstand. Und dort war ein Schießlehrer und der meinte, ich sollte das nochmal einfach sportlich schießen probieren. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich gleich gesagt, das ist was für mich und bin dabei dann geblieben.
Ist bei dir aber auch familiär ein bisschen vorgeprägt, ne?
Das auch. Mein Vater war früher auch Schütze, lange sportlich, allerdings mehr im Kugelbereich. Wurfscheibe hatte er gar nichts mit zu tun. Und er kannte das Wurfscheibenschießen nur durch die Jagd, aber die Anbindung zum sportlichen Schießen fehlte im Wurfscheibenbereich eigentlich komplett, aber mit Schießen an sich war eigentlich immer schon ein Thema bei uns in der Familie.
Liegt der Unterschied zwischen Kugelschießen und Wurfscheibenschießen? Zum einen in der Munition, glaube ich, ne?
Einmal die Munition. Wir schießen ja mit Schrot, wo ganz viele kleine Kugeln durch die Gegend fliegen. Und die Kugelschützen haben eben nur ein Projektil, wie es zum Beispiel im Biathlon auch der Fall ist, dass sie mit einem Kleinkaliber schießen oder mit einem Luftgewehr. Und der größte Unterschied ist, dass sich deren Ziele nicht bewegen. Sie schießen auf Scheiben. Und unsere Scheiben fliegen mit knapp 100 km/h durch die Luft.
Und die müssen
wir versuchen, die dann zu treffen.
Eben getroffen werden. 125 Wurfscheiben fliegen im Wettkampf von rechts und links. Wo liegt deine Bestleistung?
Meine persönliche Bestleistung war bisher bei der Europameisterschaft in Maribor 2015 mit 122 Treffern.
Also da bist du ja gar nicht mehr so weit weg. Aber das sind, glaube ich, dann doch Nuancen, die dann im Weltvergleich sehr viel ausmachen.
Das stimmt. Also bei einem Weltcup kann man im Normalfall davon ausgehen, dass man, um ins Finale zu kommen, also unter die besten sechs, 122 bis 123 auf jeden Fall treffen muss. Und dann kann man Pech haben und dann noch ein Stechen absolvieren müssen gegen andere, die eben auch 122 und 123 oder mehr getroffen haben.
Du bist 21, hast aber schon bei zwei Europameisterschaften Medaillen eingesammelt im Team 2015, wo du eben schon von sprachst, in Maribor zweiten Platz mit dem Team gemacht und im letzten Jahr in Italien, in Lonato, dann nochmal den dritten Platz. Das sind deine bisher größten Erfolge?
Ja, das kann man so sagen. Dazu kommt natürlich bei der Europameisterschaft in Maribor dann die Finalteilnahme mit dem fünften Platz im Einzel. Da lief das Finale ein bisschen ärgerlich, wo alles auf Null gesetzt wird. Und da kam dann durchs erste internationale Finale noch ein bisschen Aufregung dazu. Und dann lief es eben nicht so, wie es hätte laufen können. Aber ansonsten kann man das zu den größten Erfolgen zählen, ja.
Was hast du dir für dieses Jahr vorgenommen?
Für dieses Jahr hauptsächlich erstmal Erfahrung sammeln und natürlich für den Weltcup vorne mitspielen, ins Finale kommen. Gewinnen ist immer das Ziel.
Wer sind da die größten Konkurrenten momentan, jetzt auch vielleicht für Acapulco schon?
In Acapulco weiß ich nicht, wer alles anreist aus dem Ausland, aber ansonsten kann man sagen, die Italiener sind sehr stark aufgestellt, die Russen, die Amerikaner, da kommt schon sehr viel nach, zumal auch dort ganz andere Mittel im Sport freigegeben werden, die in Deutschland einfach grundsätzlich fehlen.
Die da natürlich dann vor allen Dingen vom Fußball aufgesaugt werden, beziehungsweise auch das öffentliche Interesse ja sehr fußballlastig in Deutschland. Wir versuchen das hier auf meinsportradio.de ja ein bisschen zu ändern, gehen vor allen Dingen eben auch auf kleinere Sportarten ein und so zum Beispiel auch auf das Skeetschießen. Erklär uns nochmal den Unterschied zwischen Skeet und Trapp.
Also beim Trapp steht man auf 5 Positionen nebeneinander und beschießt Scheiben, die 15 Meter vor einem von einem wegfliegen in verschiedenen Winkeln. Beim Skeet arbeitet man sich auf 8 Stationen, die in einem Halbkreis angeordnet sind, durch und beschießt Scheiben, die von rechts nach links bzw. von links nach rechts aus 2 Häusern geworfen werden. Und damit muss eine ganz andere Technik verwendet werden. Zumal im Trapp die Waffe schon eingesetzt werden darf und wir müssen im Skeet die Waffe noch an der Hüfte, an einem Strich, der da angebracht ist, anhalten und dürfen die Waffe erst in den Anschlag nehmen, wenn wir die Scheibe sehen.
Und das sind ja wirklich ganz, ganz kurze Abstände, die ihr dann habt zwischen Anlegen. Also viel Zielen ist da eigentlich gar nicht, oder? Wie viel Zeit habt ihr da zu zielen?
Also bis der zweite Schuss, wenn zwei Scheiben gleichzeitig die Doublette kommt, fällt, vergehen meistens ungefähr 1,3 Sekunden maximal. Ja.
Also das ist ja, also ein Normalsterblicher, der das nicht trainiert hat, der hat wahrscheinlich keine Chance, da überhaupt was zu treffen.
Doch, die eine oder andere geht da auch kaputt. Man beginnt dann eher auf den einfacheren Positionen mit Anfängern. Da ist dann schnell auch mal ein Erfolgserlebnis da, dass man einen Treffer fällt. Aber die große Kunst ist es dann eben, alle zu treffen.
Wie lange hat das bei dir gebraucht, bis du auch so diese Bewegungsabläufe drin hattest? Du hattest ja schon gesagt, dein Talent wurde früh entdeckt.
Ja, rein technisch kann man sagen, bis man so eine Grundtechnik hat, braucht man so 10.000 Schuss, bis man da von einer wirklich gefestigteren Grundtechnik sprechen kann. Und dann sind es Feinheiten, an denen man arbeitet, Jahre um Jahre um Jahre.
Und wenn man dann wieder auf einen anderen Schießstand kommt, wie groß ist so eine Umstellung da?
Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Schießstände, da fällt die Umstellung sehr leicht, weil zum Beispiel kein Hintergrund in dem Sinne da ist, dass man in den freien Himmel schießen kann und die Scheiben gut sieht. Auf anderen Ständen hat man Bäume im Hintergrund, wo dann die Scheibe vielleicht zwischen den Bäumen optisch gesehen ab und zu mal verschwindet, einfach weil hell und dunkle Unterschiede sind im Hintergrund. Und dann kommt natürlich die Wind und die Sonnenverhältnisse dazu. Wenn die Sonne ein bisschen von vorne kommt, ist es immer wieder schwieriger. Und wenn der Wind dann noch dazu kommt, muss man das eben alles antizipieren und sich darauf einstellen, dass man, wenn die Scheibe runtergeht, eben dann auch mit die Scheibe verfolgt und nicht dahin schießt, wo sie eigentlich sein sollte.
Hast du mal runtergebrochen oder mal geschätzt, wie viele Schüsse du in deinem Leben bisher schon abgegeben hast auf Wurfscheiben?
In meinem Leben, ich schätze so 150.000 bisher.
Ah, okay, also natürlich schon.
100.000 bis 150.000.
Eine ganze Menge. Du hast früher sogar Eishockey gespielt. Wie bist du? Du kommst aus Norddeutschland, also aus Schleswig-Holstein, wie ich auch. Ich bin damals mit Eishockey nicht so in Berührung gekommen. Wie bist du dazu gekommen?
Das war auch ein ganz großer Zufall. Und zwar haben wir ein Eishockeyspiel angeguckt. Und ich war mehr oder weniger in jungen Jahren da auf der Suche, was könnte ich machen. Die einen fangen an mit Fußball, die anderen mit Handball. Und da habe ich gesagt, ach, das würde mich aber interessieren. Ja. Und so kam ich dann zum Eishockey und habe das dann auch 6 Jahre lang gespielt und dann noch 2 Jahre lang als Schiedsrichter weiterverfolgt, bis ich dann durch Schießen umgezogen bin nach Thüringen und damit das dann aufgeben musste. Aber das war der Werdegang im Eishockey.
Gibt es Fertigkeiten aus dem Eishockeybereich, die du auch zum Schießen mitnehmen kannst oder konntest?
Auf jeden Fall die Koordination. Im Eishockey gerade mit dem Schlittschuhlaufen und gleichzeitig die Scheibe führen, ist koordinativ auch sehr anspruchsvoll. Und das konnte ich, was die Hand-Augen-Koordination betrifft, im Schießen natürlich voll mitnehmen.
Für den Rest der Saison, wie sieht da dein Plan aus?
Der Saisonhöhepunkt für mich wird oder soll die Weltmeisterschaft sein. Da führt allerdings noch ein Weg über die Qualifikation und sowohl die Europameisterschaft, für die ich mich auch erst noch qualifizieren muss. Und das wird sich jetzt in den Wettkämpfen im Laufe des Jahres zeigen. Und dann geht es im August vielleicht nach Aserbaidschan und im September vielleicht nach Moskau.
Welche Voraussetzungen musst du da erfüllen? Also es geht rein um Platzierung oder gibt es da auch interne Duelle, interne Ausscheidungskämpfe noch?
Hauptsächlich geht es über interne Ausscheidungswettkämpfe. Wir haben 2 Ausscheidungswettkämpfe, wo eine Rangliste erstellt wird und die besten 3 aus dieser Rangliste fahren. Und man kann sich dann aber über internationale Platzierungen auf Weltcups, Medaillengewinne zum Beispiel, kann man sich da gewisse Bonuspunkte holen, womit man sich dann in dieser Liste verschiebt. Und dann werden aus dem gesamten Kader werden dann 3 Schützen ausgewählt, die dann zu den Maßnahmen fahren.
Und das Fernziel in deiner Karriere, das hatte ich auch gelesen, Olympische Spiele natürlich. 2020, da peilst du das an. Ist das realistisch nach deinem jetzigen Stand? Wie würdest du es sagen?
Möglich ist es auf alle Fälle. Mhm. Und das Ziel ist es auch. Und wenn meine Entwicklung so weitergeht, wie sie die letzten Jahre ging, sehe ich auf jeden Fall eine Chance da, dass ich mich 2020 zu Olympia qualifizieren kann.
Da drücken wir dir ebenfalls die Daumen und würden uns freuen, wieder von dir zu hören hier im Programm von meinsportradio.de. Vincent Hager, Skischütze auf dem Weg nach Acapulco zum ersten Weltcup in dieser Saison. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und bei euch bedanken wir uns natürlich auch dafür, dass ihr bei Anstoß unserer Charity-Aktion mit Benedikt Höwedes, dem Fußballweltmeister, schon so zahlreich mitgemacht habt. Der erste Preis, den es dort bei unserer Tombola zugunsten des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Südliches Münsterland zu gewinnen gab, der ist am Wochenende oder am letzten Freitag schon ausgelost worden. Das Personal Training mit Birgit Fischer ging an einen glücklichen Gewinner und in dieser Woche gibt es einen weiteren Preis und der kommt in dieser Woche von Manuela Schmirmund, unserer Sportschützin. Und die hat ja was ganz Besonderes für euch zusammengepackt.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Höwedes.
Hallo, ich bin Manuela Schmirmund und bin Paralympicsiegerin im Luftgewehrschießen und auch Gewinnerin weiterer Medaillen bei diversen Spielen. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten zu helfen. Ich stelle hierfür ein wunderschönes blaues Schwitzerhandtuch zur Verfügung, was ich bei mindestens 4 der letzten 5 Spielen benutzt habe und was noch mit echtem Schmirmi-Schweiß getränkt ist. Und dazu noch ein total schönes Maskottchen von London, den Mandeville. Ihr werdet euch sicherlich an das Einäugige etwas erinnern. Oder gewinne einen der zahlreichen anderen Preise. Unter anderem vom 1. FC Köln. Macht mit, denn jedes Los hilft und erhöht gleichzeitig eure Gewinnchancen.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Höwedes. Kauft ihr jetzt für nur 1 Euro dein Los oder spende direkt. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.